Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Ein Abitur auf Landesebene macht genauso wenig Sinn, wie dass jeder Provinzfürst seine eigene Währung druckt. So hat Andreas Schleicher, der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die gerade laufende Debatte um ein Zentralabitur in Deutschland kommentiert. Und wir fragen gleich, was sagt eigentlich das zuständige Gremium, die Kultusministerkonferenz, zu diesen Forderungen? Dazu gibt es ein Interview. Unsere weiteren Themenstichworte sind das Warten auf die Exzellenz-Uni-Entscheidung morgen in Bonn und Bußgelder für Klimademo-Schüler. Während viele frisch gebackene Abiturientinnen und Abiturienten gerade Ferien machen und froh sind, den Prüfungsstress hinter sich zu haben, entwickelt sich in der Bildungspolitik gerade eine kräftige Debatte um die Frage, ob wir in Deutschland nicht eigentlich ein Zentralabitur einführen müssten. Denn es gibt zwar die Vereinbarung, dass sich die Bundesländer in einigen Fächern aus einem gemeinsamen Aufgabenpool bedienen, nur machen das einige Länder in Gänze und andere picken sich lediglich etwas heraus. Das führt dazu, und das ist der Grund für die jetzt entstandene neue Debatte, dass das Abitur in den einzelnen Bundesländern einfach gesagt unterschiedlich schwer ist, was viele für ungerecht empfinden. Fragt man sich, wie denn jetzt die Kultusministerkonferenz, in der diese Sachen ja besprochen und vereinbart werden, auf die laufenden Forderungen und Debatten reagiert. Wir fragen Udo Michalik, er ist der Generalsekretär der KMK. Guten Tag, Herr Michalik.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Malecke.
Können wir denn jetzt davon ausgehen, dass das Thema Zentralabitur auf der nächsten KMK-Sitzung im Oktober ganz oben auf der Tagesordnungsliste steht?
Es steht schon in mehreren KMK-Sitzungen auf der Tagesordnung. Es ist nicht gerade so, dass diese Debatte, die jetzt nach dem Abitur in diesem Frühsommer angefangen hat, ein Auslöser für die Debatte wäre. Wir bewegen uns ja schon seit 2013 auf dem Weg mit einheitlichen Bildungsstandards auch für die gymnasiale Oberstufe in Richtung vergleichbares Abitur. Und diesen Weg werden die Länder weiter konsequent beschreiten.
Jetzt hat sich aber auch die Bundesbildungsministerin Karliczek gestern eingeschaltet und gesagt, die Länder müssten möglichst dieses Jahr noch da irgendwie zu Potte kommen. Ist denn auch aus Ihrer Sicht das Abitur so ungerecht, wie das der ein oder andere empfindet? Beziehungsweise wie es ja schlussendlich auch das Bundesverfassungsgericht beim Zugang zum Medizinstudium festgestellt hat?
Ich sehe das nicht als so ungerecht an, weil die Diskussion hat sich entzündet, vor allen Dingen an den Prüfungen in der Mathematik. Und hier werden die Länder im Dezember in einem Workshop sich genau mal dieses Fach vornehmen und versuchen genau zu beleuchten, warum diese Diskussionen in diesem Fach immer wieder auftreten. In anderen Fächern haben wir diese Diskussionen nicht, das muss man fairer halber sagen. Und die Länder haben ja mit dem Medizinstaatsvertrag, aber auch mit ihren Maßnahmen zur Anpassung der gymnasialen Harmonisierung der gymnasialen Oberstufe, aber dann auch mit dem Abiturprüfungspool gezeigt, dass sie durchsetzen wollen, dass bis 2021 ein vergleichbares Abitur in den Ländern geschrieben werden kann.
Dass Sie anstreben, klingt gut und wird sicherlich jetzt auch den einen oder anderen zumindest darüber informieren, dass sich die KMK damit befasst. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es eben in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird und wir eben auch ein starkes Gefälle haben, was auch dazu führt, dass man mit unterschiedlichen Abituren aus unterschiedlichen Bundesländern vielleicht bei der Studienplatzsuche bevor- oder benachteiligt wird.
Das ist richtig und hier muss man auch allen sagen, dass wir in einem Transformationsprozess sind. In der Tat, und das muss man auch schon selbstkritisch eingestehen, haben sich die Verhältnisse in den Ländern seit 2006 ein wenig auseinanderentwickelt. Und diesen Prozess versuchen die Länder jetzt gerade mit den von mir gerade geschilderten Bemühungen wieder zusammenzubringen. Insofern muss man dann auch, weil viele Aspekte dabei zu bedenken sind und eben nicht nur im Fach Mathematik, sondern über alle Fächer hinweg, sehen, dass das dann schon ein Aufwand ist, der betrieben werden muss und von den Ländern betrieben wird, um hier die Dinge vor allen Dingen in der gymnasialen Oberstufe, wo die Leistungen, die dort erbracht werden, ja 2/3 der Abiturnote ausmachen. Die Prüfung, die Abiturprüfung selber macht ja am Ende des Zeugnisses ja nur 1/3 der Note aus. Also der Handlungsbedarf ist dann auch wirklich in der gymnasialen Oberstufe selbst, wo die wesentlichen Leistungen erbracht werden, hier für mehr Vergleichbarkeit und für mehr Harmonisierung zu sorgen. Das haben sich die Länder vorgenommen. Dort ändern viele Länder gerade ihre Abiturprüfungsverordnungen. Das ist aber nicht von heute auf morgen zu machen. Da muss man auch gegenüber den Schülerinnen und Schülern fair sein und dann die entsprechenden Voraussetzungen und die Prüfungen dann so miteinander koordinieren, dass dann auch die entsprechenden Voraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler stimmen. Und das kostet eben Zeit. Und da kann man auch die Ungeduld zwar der Bürgerinnen und Bürger verstehen, aber hier muss man dann auch den Verwaltungen die Zeit geben, diese Sachen dann umzusetzen. Und deswegen haben wir uns die Zielmarke 2021 gesetzt.
Können wir jetzt davon ausgehen, dass das Zentralabitur in Deutschland kommt, zu dem von Ihnen genannten Zeitpunkt?
Nein, von dem Zentralabitur haben ja die Länder nicht geredet, sondern es geht darum, dass die Bildungsstandards für die gymnasiale Oberstufe, die einheitlich für ganz Deutschland gelten, die wir 2013 in Hamburg vereinbart haben, dass die in der gymnasialen Oberstufe greifen und Grundlage sind für die Aufgabengestaltung für die Abiturprüfung. Und diesen Zweck hat der Abiturprüfungspool, dass die Aufgabengestaltung in den Ländern anhand der Standards vereinheitlicht wird und dadurch die Vergleichbarkeit zustande kommt. Und so wie sich viele ja schon in der Öffentlichkeit geäußert haben, wie die beiden Ministerpräsidenten der Südländer, sehe ich nicht, dass unter diesen Voraussetzungen nochmal ein Paradigmenwechsel stattfindet hin zu einem Zentralabitur.
Sie haben aber ja gesagt, beziehungsweise es gibt immer wieder auch die Informationen darüber, dass aus diesem Pool, den Sie gerade genannt haben, sich eben einige Länder ganzheitlich bedienen und andere eben nur rauspicken. Das ist doch schon sozusagen die Ursache für Ungerechtigkeit.
Nein, das ist keine Ursache, sondern die Aufgaben, die wir im Abiturprüfungspool eingeben und mit allen Ländern zusammen bearbeiten, sodass wirklich vergleichbare Aufgaben anhand der Bildungsstandards entstehen, sollen eigentlich Modellcharakter haben für die Aufgabenentwicklung in den Ländern, sodass es nicht entscheidend ist, wie viele Aufgaben einzelne Länder aus dem Abiturprüfungspool nehmen, sondern dass entscheidend ist, wie sich die Aufgabenkommission in den Ländern an diesen Modellaufgaben orientieren und entsprechende Aufgaben dann auch für die Länderprüfungen in die entsprechenden Prüfungen einbringen. Das bedarf in der Tat, und das ist eine Quintessenz, die wir auf der KMK aus den Ereignissen um die Abiturprüfung jetzt gezogen haben, dass es hier zwischen den Ländern mehr Abstimmung bedarf, in welchem Umfang und in welcher Weise Aufgaben aus dem Pool entnommen werden, dass es da mehr Abstimmung bedarf. Da sind sich die Länder einig und da wird gerade drüber gesprochen, wie wir das organisieren.
Sie haben die Minister der Südländer angesprochen, die im Grunde jetzt auch die Debatte gerade befördern. Angefangen hatte die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann, die eben das Zentralabitur gefordert hat. Sofort kam dann aus Bayern das Veto. Also Ministerpräsident Söder hat gesagt, es gibt mit uns kein Zentralabitur. Die anderen können sich gerne an uns orientieren. Das riecht doch schon nach Streit dann in der nächsten Konferenz.
Nein, diese Diskussion ist ja da. Was Frau Eisenmann gerade gemacht hat, und da muss man die Nachricht dann im Ganzen lesen, sie versucht, die Debatte in der Kultusministerkonferenz zu beschleunigen und anzufeuern in dem Sinne, dass das, was sich die KMK selber vorgenommen hat, zügiger umgesetzt wird. Und da geht es nicht nur um das Abitur, da geht es um eine Frage, wie vereinbaren sich die Länder zu mehr verbindlicher Zusammenarbeit, Stichwort Ländervereinbarung, Staatsvertrag. Und wie können wir das, was wir eigentlich zugesichert haben in Richtung Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit miteinander so umsetzen, dass das, was wir als KMK angekündigt haben, nämlich dafür Sorge zu tragen, dann auch schneller kommt, wie können wir das umsetzen? Und hier hat sie einen Beitrag geleistet und ihren Willen nochmal als baden-württembergische Ministerin kundgetan, diesen Prozess zu beschleunigen und konsequent zu Ende zu führen.
Bundesbildungsministerin Karliczek, das hatte ich vorhin schon gesagt, hat sich eingeschaltet in diese Diskussion und eben die Bundesländer zu raschen Schritten aufgefordert. Wir haben ja eine veränderte Situation, Kooperationsverbot, Lockerung auch im Bildungsbereich. Was heißt das eigentlich jetzt genau für diese Abiturfrage? Könnte das Bundesbildungsministerium hier eine treibende Kraft werden?
Nein. Die Rolle des Bundes in der Bildung ist durch die Verfassung klar definiert. Und Frau Karliczek ist gerne in die Oktobersitzung der KMK eingeladen, um ihr Konzept zum Zentralabitur vorzustellen.
Udo Michalik war das, der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz zur Debatte um die Einführung eines Zentralabiturs in Deutschland oder auch nicht. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Einmal schlafen. Und dann ist er da, der große Entscheidungstag, auf den die Finalisten im millionenschweren Exzellenzstrategiewettbewerb von Bund und Ländern schon so lange warten. Aachen, Bochum, Braunschweig, Heidelberg, Stuttgart, München, Dresden, Konstanz, Bonn. Das sind nur einige der Unis, die morgen erfahren werden, wer Exzellenz-Uni wird bzw. bleiben kann und wer nicht. Das gilt auch für Berlin, das sich mit seinem Universitätsverbund große Hoffnungen macht. Claudia van Laak berichtet.
Der Wissenschaftssenator und Berliner regierende Bürgermeister Michael Müller auf Sommertour. An diesem Vormittag beim Mathe-Exzellenz-Cluster an der Technischen Universität. Dass man bei der Doktorandenausbildung mit Stanford und Berkeley mithalten könne, hört er da. Und dass die Mathematiker gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben an einem besseren Taktsystem arbeiten.
Wie ist denn das praktisch zustande gekommen?
Müller freut sich. Endlich mal ein Wohlfühltermin. Denn erst am Tag zuvor hatte ihm eine Umfrage bescheinigt, der unbeliebteste Länderchef Deutschland zu sein. In Berlin läuft vieles nicht rund, doch in puncto Wissenschaft macht der Hauptstadt niemand etwas vor. Freie Universität und Humboldt-Uni sind bereits Exzellenzunis. Jetzt wollen die Technische Uni und die Charité dazukommen. Die vier haben die Berliner Universitätsallianz gegründet. Michael Müller.
Dass man Partnerschaften untereinander sucht und stärkt, daraus auch wieder neue Kompetenzen gewinnt, neue Antworten geben kann auf die großen Fragen, dass man sich aber gleichzeitig eben auch öffnet für andere strategische Partnerschaften und Kooperationen. Und ich glaube, das ist eine ganz eigene Qualität dieses Verbundantrages, den wir im Rahmen der Exzellenzstrategie abgegeben haben.
Bei den Clustern waren die Berliner Hochschulen schon erfolgreich. Von 9 Anträgen wurden 7 bewilligt. Wenn es am Freitag klappt, dann winken dem Univerbund bis zu 28 Millionen Euro jährlich. Das Land hat seine Kofinanzierung zugesagt und will zusätzliche 6 Millionen Euro jährlich dazugeben. Egal, ob der Antrag Erfolg hat oder nicht. Ein neues Klimaforschungsinstitut will man gemeinsam gründen, die Partnerschaft mit der Universität Oxford ausbauen. Der Präsident der FU, Günter Ziegler, gibt sich siegesgewiss.
Wir haben uns jetzt auch nicht groß mit Konkurrenzanalyse aufgehalten, weil wir glauben, dass hier in Berlin in der Zusammenarbeit eben einfach auch das wirklich Neue entsteht. Die Agenda des Verbundes ist, ganz Berlin als integrierten Forschungsraum zu entwickeln.
Die beiden Münchner Universitäten sind dagegen getrennt im Exzellenzwettbewerb angetreten. Ein weiterer Verbundantrag kommt aus Hannover. Doch die Berliner, so scheint es, halten sich für einzigartig und deshalb für unschlagbar. Am Freitagnachmittag trifft man sich, um sich gemeinsam die Übertragung der Entscheidung anzusehen. Dann wird getanzt. Die Sprecherin der TU, Stefanie Terp, verrät die Namen der DJs.
Es wird Herr Einheubel, der Chef der Charité, Herr Ziegler, der Chef der FU und auch Herr Krach, unser Staatssekretär für Wissenschaft, auflegen, die Musik bestimmen und wir werden hoffentlich eine tolle Feier erleben.
Während sich Unipräsidenten und Wissenschaftspolitiker also auf eine rauschende Feier vorbereiten, geben sich die meisten Studierenden ungerührt. Eine nicht repräsentative Umfrage an der Humboldt-Uni ergibt, viele wissen gar nicht, dass ihre Hochschule Exzellenz-Uni ist. Dass am Freitag eine Entscheidung darüber ansteht, weiß ebenfalls kaum jemand. Andere Studierende geben sich skeptisch.
Ich weiß nicht, inwiefern die Studenten wirklich deswegen dann hierher kommen. Vermutlich nicht. Jeder einzelne Bereich hat die Uni einen Ruf und entweder ist der Ruf gut oder nicht. Und dann, ob die gesamte Uni exzellent ist oder nicht, ist dann am Ende relativ egal.
Das ist schon wichtig, glaube ich. Aber es ist immer die Frage, wie sehr das eine Uni in eine Art Projektuni drängt. Also ist man nur noch eine Uni, die aus sich heraus Lehre und Forschung macht, oder muss man dahinterher rennen, dass man wirklich immer einen Sonderforschungsbereich beantragt, dass man Cluster beantragt und Ende. Und das hängt ja auch mit dran an diesem Label. Und das ist so eine Sache, die immer so ein bisschen schwierig ist, weil wir merken halt, dass Projekte mehr Gewicht bekommen, als sie eigentlich vielleicht sollten.
Für die Studierenden jedenfalls steht weniger auf dem Spiel als für die Unis. Denn sollte der Berliner Verbundantrag wider Erwarten durchfallen, verlieren Humboldt-Uni und Freie Universität ihren bisherigen Exzellenzstatus. Kein Wunder, dass so mancher plötzlich abergläubisch wird. Der Sprecher der Berliner Wissenschaftsverwaltung zieht seine Anzughose hoch und zeigt auf ein paar blauer Socken. Die hätten ihm schon beim Abitur und bei der Masterprüfung Glück gebracht. Jetzt müssen sie helfen, Berlin Exzellenz zu verleihen.
Morgen um 16 Uhr wird die Entscheidung im Exzellenzwettbewerb, was die Unis betrifft, dann also in Bonn bekannt gegeben. Das verspricht ein spannender Freitag für die Wissenschaft zu werden hier im Deutschlandfunk. Begleiten wir das natürlich. Ja, und freitags, da gehen ja seit Monaten auch viele Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um eine andere Klimapolitik dafür zu demonstrieren, sich dafür einzusetzen. Begleitet übrigens auch immer wieder von mahnenden Zeigefingern, was das Schuleschwänzen angeht. Und für einige Schüler aus Mannheim hat ihr Fridays for Future Engagement jetzt Konsequenzen. Sie müssen Bußgeld bezahlen, über 80 Euro. Martina Singers.
Die Fridays for Future Aktivisten in Mannheim und bundesweit können dieses Vorgehen nicht nachvollziehen und finden es unverhältnismäßig.
Wir haben von diesem Bußgeld Anfang der Woche erfahren,
meint Ivan von Fridays for Future in Mannheim.
Es ist natürlich total schockierend, dass es jetzt wirklich so weit gegangen ist, dass ein Bußgeld erhoben wurde. Konflikte gab es immer wieder, auch dass halt an Schülerinnen, die dann gefehlt haben, irgendwie auch Nachsitzen oder sowas gegeben wurde. Davon wissen wir, aber dass jetzt halt so weit gegangen ist, ist neu für uns.
Die Schulleiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Silke Herr, die sich entschieden hat, die Bußgelder verhängen zu lassen, betont, dass sie das Schülerengagement für Klimaschutz grundsätzlich bewundernswert findet und gutheißt. Aber
es ist nicht das erste Mal, sondern es hat mehrfach stattgefunden und es hat auch viele Gespräche vorab gegeben mit den Schülern, nachdem sie die ersten Male geschwänzt hatten. Ich hatte dazu angeregt, in der Schule doch erstmal zu beginnen und hier unser Umweltbewusstsein zu zeigen. Und das ist wohl auch erfolgt. Das hat sie doch aber nicht daran gehindert, dann freitags weiter demonstrieren zu gehen.
Seitdem es die Demonstrationen für Klimagerechtigkeit gibt, ringen alle Betroffenen darum, wie sie mit dem Fehlen der Schülerinnen und Schüler umgehen sollen. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann hatte noch im Februar in einem Schreiben an die Schulleitungen die Maßgabe herausgegeben, pädagogisch angemessen zu reagieren. Zu dem Bußgeldfall in Mannheim meinte sie heute:
Nein, das Schulpflicht bei uns existiert, ist klar. Und wer demonstriert und die Schule regelmäßig verpasst, der muss mit Bußgeldern rechnen. Das ist so, das ist bekannt. Das ist übrigens auch Teil dessen. Ziviler Ungehorsam heißt auch, Konsequenzen zu tragen.
Am Geschwister-Scholl-Gymnasium gab es heute in der großen Pause eine spontane Demonstration auf dem Schulhof gegen die Entscheidung der Schulleitung. Und die Fridays for Future-Aktivisten betonen, dass sie sich von der Geschichte nicht von ihrem Engagement abhalten lassen. Sie sammeln schon, um die Kosten gemeinsam zu tragen.
Also wir machen auf jeden Fall weiter. Das zeigt uns eigentlich ganz klar, dass wir irgendwie einen Nerv getroffen haben und wir demonstrieren aber weiter, um zu zeigen, so von sowas lassen wir uns nicht unterkriegen.
Asterix in Aachen, der Knigge in Berlin, die Physiker in Stuttgart. Über ein Buch soll eine Uni ins Gespräch kommen, sich für ein gemeinsames Thema begeistern, Projekte veranstalten und so weiter. Das ist die Grundidee eines Wettbewerbs, den der Stifterverband durchgeführt hat und bei dem in diesem Semester 10 Hochschulen gewonnen haben. Einige von ihnen haben wir ja schon in den letzten Wochen besucht und heute geht's noch abschließend an die Hochschule in Bochum. Die hat sich die Geschichte der Bienen ausgesucht.
Wie würde die Welt aussehen, wenn es keine Bienen mehr gäbe? Mit diesem Szenario beginnt der norwegische Bestseller von Maya Lunde. Er spielt in China im Jahr 2098.
Die Bienen waren bereits in den 1980er Jahren verschwunden, lange vor dem Kollaps. Die Pflanzenschutzmittel waren schuld gewesen und wenige Jahre später, als man die Pestizide nicht mehr verwendete, kehrten die Bienen zurück. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits mit der Handbestäubung begonnen. Weil wir Vorreiter in Sachen Umweltverschmutzung gewesen waren, wurden wir später zu Vorreitern der Handbestäubung. Ein Paradox hatte uns gerettet.
Die Geschichte der Bienen, ein Roman, ist auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Thema für eine Fachhochschule, die eher technisch ausgerichtet ist. Aber so Martina Meyer-Schwickerath, Professorin im Fachbereich Wirtschaft, es sei bewusst gewählt und eine Herausforderung für alle.
Ein Buch, was als Roman die Möglichkeit eröffnet, sich mit diesem Thema auf einer anderen Ebene zunächst auseinanderzusetzen und dann in unterschiedlichen Gruppierungen der Hochschule zu diskutieren.
Maya Schwickerath leitet an der Hochschule Bochum das Studium Plus. Dort sollen fächerübergreifend Schlüsselkompetenzen vermittelt werden, damit die Studierenden lernen, sich auch in andere Themenbereiche einzudenken. Da passt die Geschichte der Bienen ideal, meint sie.
Es geht ja gerade beim Studium Plus auch um Angebote über den Tellerrand hinausschauen. Und es ist ja sehr, sehr wichtig, dass unsere Studierenden eben auch in andere Bereiche, in gesellschaftliche Themen einen Einblick finden. Und darüber denke ich und hoffe ich, dass auch Sie alle dieses Buch lesen werden.
Außerdem lädt die Hochschule Bochum zu Gastvorträgen über Nachhaltigkeit und will regelmäßig interdisziplinäre Angebote für Studierende aller Fakultäten machen. So ist im virtuellen Videolabor ein 3D-Film zu sehen, der die Lebensweise der Bienen erklärt. Eine Diskussionsreihe ist geplant, bei der es um die Verantwortung der Wissenschaften geht und es wird Imkerschulungen geben. Wie viele Bienen sind das denn jetzt?
Das sind 16.000.
Aber es ist ganz, ganz schön.
Imker Wolfgang Schulze ist mit seinen Bienenvölkern zu Besuch. Die Hochschule will nun selbst Bienenvölker ansiedeln. Heute gibt er eine erste Einweisung. Imker Schulze ist selbst ein Seitenwechsler, der früher einen ganz anderen Beruf hatte. Er war Bauingenieur.
Ich komme auch aus dem technischen Bereich, habe natürlich in meiner damaligen Arbeitszeit auch sehr viel Grundstücke, Natur zerstört. Und ich möchte den jungen Studierenden wirklich auch Nachhaltigkeit zeigen. Wir brauchen die Insekten. Wir brauchen auch eine bunte Blumenwiese.
Am Rande des Campus ist bereits ein Hochschulgarten entstanden. Im Rahmen eines Studienprojektes des Masterstudiengangs Nachhaltige Entwicklung wird er einmal in der Woche von den Studierenden selbst bewirtschaftet, mit dem Schwung, einer der Gewinner des Wettbewerbs zu sein. Dass die Hochschule den Wettbewerb Eine Uni, ein Buch gewonnen hat, soll jetzt auch andere Studierende motivieren, erhofft sich Daniela Höfers.
Hier werden heute Insektenhäuser für Wildbienen entstehen. Dazu haben wir halt verschiedene Korpusse anfertigen lassen von unserer Holzwerkstatt im Hause und auch schon ein paar vorgesägte Bambus- und Schilfrohre, die jetzt im Nachgang von den Studierenden noch nachbearbeitet werden. Das ist wichtig, weil die Splitter sonst die Insekten an den Flügeln verletzen könnten. Und unter anderem beziehen sie halt diese Insektenhäuser auch nicht, wenn sie nicht anständig vorbearbeitet sind.
Die Geschichte der Bienen. Sie soll die Hochschule durchziehen. Der kleine Infostand im Foyer der Mensa verleitet manche noch vor dem Mittagessen zu einem kurzen Stopp. Dilan Pene hat schon sein Portemonnaie herausgeholt. 5 Euro sind es ihm wert für ein kleines Glas Blütenhonig von den Wiesen rund um die Hochschule. Bienen und Nachhaltigkeit stehen bei ihm nicht im Lehrplan und das Buch hat er auch noch nicht gelesen. Aber für ihn ergibt die Beschäftigung mit dem Thema trotzdem Sinn.
Ich studiere Maschinenbau an der Hochschule. Das hat immer so einen Zusammenhang. Das ist immer so das gleiche Thema, ne? Natur und Wissenschaft.
An der Bochumer Hochschule, so die Idee hinter der Beschäftigung mit dem Roman Die Geschichte der Bienen, sollen Studierende, Professoren und Verwaltungsmitarbeiter eine Verbindung herstellen zwischen Literatur, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Durch die fächerübergreifende Zusammenarbeit können sie im Idealfall lernen, wie kleine Schritte im eigenen Lebensumfeld zu Lösungen für komplexe Probleme führen können.
Kai Rüßberg war das über die Hochschule Bochum, die sich mit der Geschichte der Bienen beschäftigt und den Campus regelrecht summen lässt. Und die Infos zu diesem und zu den anderen Beiträgen aus der heutigen Sendung, die gibt es natürlich auch nochmal im Netz unter deutschlandfunk.de/campus. Ein Pop-Festival in Saudi-Arabien besuchen die Kollegen in Corso Kunst und Pop gleich unter anderem. Und das war's für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse.